Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Wir sind in Fürstenfeldbruck bei dem Tag der Industriekommunikation. Ich spreche hier mit Philipp Miermanns, Head of Marketing and Communications bei Keba Industrial Automation. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Danke für die Einladung.
Und erste Frage, was ist der Unterschied zwischen Keba und Keba Industrial Automation?
Keba ist der Name der Firmengruppe und innerhalb Keba haben wir 3 GmbHs, also 3 Einzelfirmen.
Und du machst jetzt Industrial Automation und das heißt, wer ist eure Zielgruppe und was sind eure Produkte und dass ich so ein bisschen Verständnis dafür kriege?
Zielgruppe sind an erster Stelle Maschinenbauer und wir bieten über eine Automatisierungsplattform Lösungen für Hardware, Software und Services für die industrielle Automatisierung. Also alles, was es braucht, um eine Maschine zu automatisieren, kann man bei uns einkaufen.
Ist das nicht bei den Maschinen selbst mit dabei, wenn ich eine Maschine herstelle? Das verstehe ich.
Das ist mit dabei. Deswegen, Kunden sind Maschinenbauer.
Ach, also Maschinenhersteller.
Ihr seid dann ein Teil bei der Herstellung dieser Maschine.
Automatisierungsteil liefern wir. Das kann ein Partner sein, das können unterschiedliche Partner sein, wenn die Dinge zusammenspielen. Und der Maschinenbauer liefert dann die fertige Maschine.
Wie viele von euch gibt es weltweit?
Dutzende Unternehmen, die sich mit industrieller Automatisierung auseinandersetzen. Es gibt dann Unternehmen, die sich auf bestimmte Branchen spezialisiert haben. Wir sind breit aufgestellt und sind in der Lage, unabhängig der Industrie, wo die Maschinen geliefert werden, Automatisierungslösungen zu bieten. Und stellen sicher, dass die Schnittstellen zu Produkten von Drittanbietern, dass es auch funktioniert. Also im Grunde geht es um eine Öko-Plattform, die entsteht, wo der Kunde selber entscheidet, entweder kaufe ich Produkte von Keba, stelle Produkte von einem Drittanbieter dazu und sehr viele Maschinenbauer haben immer noch bestimmte Programme oder Softwareelemente laufen, die sie selber entwickelt haben, die wollen sie auch noch verwenden, die können auch integriert werden. Je nach Größe des Maschinenbaus gibt es Maschinenbauer, die ganze Abteilungen haben, die programmieren und nach wie vor einzelne Module zur Verfügung stellen, beziehungsweise kleinere, die das lange Zeit gemacht haben und jetzt draufkommen, wir können uns das in der Form nicht mehr leisten, wir kaufen es zu.
Cool. Das ist doch viel besser als, also eine Plattform zu besitzen, das ist viel besser als nur die einzelne Automatisierungslösung.
Eben. Nein, das ist, wir müssen die 3 Bereiche abdecken, Hardware, Software und die Dienstleistung dazu. Ja.
Genau. So, und wie kommt ihr jetzt an eure Zielgruppe ran? Das heißt also, kennen alle euch, ist eure Markenbekanntheit so riesengroß, dass ihr weltweit schon immer genannt werdet, weil ihr das schon seit 100 Jahren macht oder müsst ihr da irgendwie auch dran arbeiten?
Es gibt sehr große Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Gehört ein Siemens dazu, da gehört ein Bosch Rexroth dazu, da gehört ein B&R dazu. Geht jetzt nicht um die Konkurrenz. Aber es gibt tatsächlich Unternehmen, die größer sind, die schon früher in bestimmte Märkte reingegangen sind und da auch schon sich einen Namen gemacht haben. Und das ist tatsächlich ein Thema, und das ist auch meine Aufgabe, Keba Industrial Automation in diesem Feld zu positionieren und zu sagen, hey, wir sind auch in der Lage, das zu tun. Woher kommt das? Wir kommen ja aus der Hardware-Ecke und haben in der Kommunikation diese Hardware ziemlich betont. Wir haben immer Software-Komponente mitgeliefert, aber diese Steigerung, dass man Hardware und Software machen, diese Plattform, die ist noch nicht so lange her im Vergleich zu den anderen. Daher. Siehe da meine Aufgabe.
Bin in einer suchenden Situation und will das Problem aktiv lösen. Und an solche Probleme kommt ihr ran, indem ihr Suchmaschinen dann auswertet. Ihr bekommt aber auch primär ran, wahrscheinlich über euren Vertrieb, der Gespräche führt.
Absolut. Das ist der eigene Vertrieb, der dann die richtigen Fragen stellt und wo jetzt Marketing sich mit anhängt und sagt, was willst du denn wirklich erreichen? Ja, das sind nicht die Dinge, die wir auf der Website beschreiben. Produktdatenblätter, das können die sich auch selber anschauen. Die wollen wissen, Lieferfähigkeit, Kompatibilität, Zykluszeiten, welche Daten ausgelesen werden können von Sensoren zum Beispiel, Leistung zu messen, dann auch Leistung zu steigern oder zu optimieren. Es geht aber auch um, wenn ein Unternehmen neu ist und sagt, wir wollen euch am Anfang mit dabei haben, um die Gesamtautomatisierung, das gesamte Design durchzugehen. Also die Auslegung von Motoren zum Beispiel, da sind wir ganz am Anfang mit dabei. Aber es ist tatsächlich kein schnelles Geschäft. Maschinenbauer, wenn es um die Automatisierung geht, ist es nicht etwas, was ein Maschinenbauer alle 5 oder 6 Jahre ändert. Das ist das Herz einer Anlage sozusagen. Und dann braucht man schon sehr, sehr gute Argumente, da reinzukommen. Also die Automatisierung zu ändern oder Komponente in der Automatisierung, das ist nicht leicht. Das ist ein reines Vertrauensgeschäft.
So, und da arbeitet ihr sehr, sehr stark mit Content. Und das war auch der Inhalt deines Vortrags.
Genau.
Wie wichtig eine solche Sache ist. Mhm. Und bei solchen Inhalten, also erstmal erzähl mal ein bisschen über die Content-Erstellung.
Was genau willst du wissen?
Welche Arten, wie ermittelt ihr, zu welchen Themen werden wir jetzt in Zukunft Content erstellen?
Genau.
Was ist unser Contentplan und wie kommen da Anregungen rein in diesen Contentplan?
Genau. Da gibt es drei Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Das eine ist, was gibt es an Trends gerade draußen am Markt? Der Markt insgesamt, der Markt bewegt sich, Cyber Resilience Act zum Beispiel. Das ist aufgelegt, dass das ein Thema ist. Das andere ist, wo steht der Kunde gerade und welche Fragen hat er? Also, wenn er in einem Buying Journey ist, dann überlegt er sich Dinge, der will etwas optimieren, der will neu investieren, der will eine neue Maschine ins Leben rufen, der hat Fragen und wird irgendwann eine Entscheidung treffen müssen. Und da ist es dann wichtig, da zu sein mit relevanten Informationen. Dass er sagt, Geber, habe ich schon mal gehört, da habe ich mal ein White Paper gelesen, das war wirklich gut. Die sind mir irgendwie hängen geblieben aus vertrauensvoll, aber nicht zu pushy. Und darum geht's. Und ein dritter Bereich ist...
Hochinteressant. Gleich mal eine Nachfrage.
Ja.
Und zwar, was ist die längste Journey, die dir so untergekommen ist, wo du dann in den Unterlagen nachgeguckt hast? Der hat vor 2 Jahren irgendwas gelesen, aber das ist im Hintergrund geblieben. Weil das ist Brandbuilding, wenn du sowas erreichst.
Das macht die Übung, um dann auf deine erste Frage zu kommen, ob Geber sehr, sehr bekannt ist. Wir wissen, dass die Lebenszyklen von Maschinen, die gehen über 10, 15, 18 Jahre hinaus, je nach Industrie. Das heißt, es sind sehr, sehr lange Zyklen und in der Journey, in dieser Phase, kommt der Moment dann nicht so oft. Das heißt, man braucht da wirklich Geduld. Aber es ist jetzt nicht so, dass ein Maschinenbauer nur einen Maschinentyp hat. Er hat meistens mehrere Maschinentypen oder Serie und mehrere Entwicklungen laufen parallel. Also da hat man schon mehrere Chancen. Und das Dritte, auf das ich eingehen wollte, was bestimmt, welche Content wir generieren, ist auch, wir haben eine relativ breite Produktpalette, weil wir diese Plattformanbieter, Hardware und Software, das sind dann viele Komponenten. Da müssen wir schauen, dass wir alle Produktbereiche in etwa in ein Gleichgewicht auch bespielen und dass es nicht aussieht, dass wir nur, weil wir sehr viel über Drives reden, der Spezialist für Drives sind, wollen wir die anderen Bereiche nicht bespielen. Also das ist die dritte.
Das ist eine Herausforderung, oder? Ja, das ist genau eine Ressourcenfrage, weil Contentproduktion ist aufwendig, wenn er gut sein soll.
Ich weiß, wir sind gerade mit dabei, du zeigst ja, wie schwierig das ist, hier Leute wegzuhalten, dass es ruhig ist und dass wir beide beim Gespräch sind. Also du zeigst live, wie schwierig Content-Erstellung ist.
Ja, in der Tat. So, und da geht ihr jetzt drauf, habt einen solchen Content-Plan.
Mhm.
Und wie geht's jetzt ran? Welche Formate habt ihr zur Auswahl? Produziert ihr Texte? Natürlich, ihr produziert vielleicht auch Videos oder wie, was produziert ihr alles an Content?
Das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben immer einen Urtext, ein Urthema und das erste, was entsteht, ist immer ein Text. Und dann überlegen wir für die jeweilige Phase in der Journey, welche Touchpoints sind üblich. Ja, das kann die Website sein, manchmal ist es ein Podcast, manchmal sind es dann auch nur so Infografiken, die wir machen. Also es ist sehr unterschiedlich und wir probieren da auch Dinge aus, dass wir nicht nur Blogartikel erstellen, die wir zum White Paper zusammenfassen, sondern dass wir auch lernen, Podcasts zu erstellen oder ganz einfache Success Stories zu schreiben. Ja, old school, was ich noch mache. Und die Wahrheit, die werden wir nie finden. Also auch da brauchst du einen guten Mix. Es gibt nur mal Leute, die in der Zielgruppe sehr, sehr gerne Podcasts hören. Andere lesen wieder sehr gerne Success Stories auf Papier. Also auch da müssen wir damit umgehen. Also die Streuung ist, also wir haben einerseits sehr viele Themen, contentmäßig, wie du vorher richtig gesagt hast, und auch die Streuung Kanäle ist groß. Wichtig ist, dass wir sie alle in etwa gleich bespielen und auch in die gleichen Qualität und nicht die Website total vernachlässigen, dafür aber extrem auf LinkedIn unterwegs sind, wo die Website fast ein Schattendasein lebt. Und da gilt es schon hinzuschauen. Oder das eine SBS-Messe, die wir intensiv bespielen, die gibt zwar den Ton vor für die anderen Messen, aber die anderen Messen, das ist mein Anspruch, müssen genau dieselbe Qualität haben, genau dieselbe Level als Touchpoint, als die SBS, die einmal im Jahr stattfindet.
Du sagst Success Stories. Sag mir mal aus deiner Erinnerung heraus, was war eine Success Story, die irgendwie ganz gut ankam, weil sie einfach, da haben wir Glück gehabt, das war eine tolle Geschichte, man konnte die auch ausbauen und so weiter und bildhaft darstellen. Sag mal ein konkretes Beispiel.
Da gibt es mehrere. Jetzt bei Keber gab es, das war meine erste Geschichte, die ich geschrieben habe, mit Dettwiler in der Schweiz. Und die erstellen Zylinder für den Druck für Verpackung. Das ist ein sehr, sehr eigenes Verfahren. Auch die Maschinen sind sehr, sehr speziell. Und das war eine spannende Geschichte, weil das Thema Druck war, Druckverfahren für die Verpackungsindustrie. Das war als Thema interessant. Dann hatten wir...
Und das habt ihr aufbereitet als Textbeitrag?
Genau.
Habt es aufbereitet als White Paper?
Diese nicht, aber war dann ein LinkedIn-Beitrag, wo man dann auf die Success Story, die wir online anbieten, auch Blogartikel dann, ja. Und ich mache dann auch immer kurze Interviews, so wie du das dann machst. Also die drei Hauptfragen aus dem Interview, die greife ich danach auf mit Kamera, um die Geschichte anzuteasern. Wir veröffentlichen die dann auch intern, wir veröffentlichen die Geschichte auch auf der Website. Und vor allem, wir haben aufgehört, Imagebroschüren zu machen, sondern wir fassen die Success Stories zusammen in einem Lookbook. Und das gilt als unsere Imagebroschüre, weil da einfach die besten Geschichten drin sind.
Cool, klasse. Das heißt auch richtig, also Storytelling, also man muss ja auch die Geschichte erzählen manchmal.
Ach,
ja. Und das ist ja alles da quasi. Du brauchst nämlich viel Fantasie.
Aber das ist ein Muster in der Storytelling, was schon so sehr, sehr lange gibt. Jemand hat ein Problem, macht sich auf der Suche oder braucht Hilfe, der Retter kommt, ich bin dein Held, hier ist die Lösung, alle zufrieden, Happy End. Das ist die Kurzfassung, aber es ist verdammt viel Arbeit.
So, und jetzt hast du also eine super Success-Story, wie mit diesem mit dieser Druckindustrie.
Genau.
Und die ist richtig klasse. Das heißt, du spielst das Ganze auf LinkedIn aus, nutzt dort alle Möglichkeiten, gehst du auf weitere Social Networks?
Wir bespielen momentan LinkedIn und die eigene Website, andere Social Networks im Moment eher nicht. Hat mit der Zielgruppe zu tun. Also ich habe vorher im Talk gesagt, es reicht nicht da zu sein. Man muss da sein und einen relevanten Beitrag leisten können. Aber nur da zu sein, um irgendwelche Algorithmen zu befriedigen, das kann kein Ziel sein. Da sind wir schon sehr selektiv unterwegs.
Okay. Das heißt, dazu hast du auch keinen Video-Content, weil das wäre ja Voraussetzung, dass man irgendwas hat, dass man nicht nur ein Video hat, sondern auch noch ein Video, wo in den ersten 10 Sekunden was passiert und so weiter. Also ist nicht ohne dann wirklich was Gutes.
Ja, das haben wir schon. Also es gelingt nicht immer. Du weißt, wie das ist, wenn man vor Ort ankommt. Es gibt einen Plan, Zeit ist reserviert, aber der eine ist gut vorbereitet, der andere weniger vorbereitet. Der eine ist angezogen, wo man denkt, besser wir filmen das jetzt nicht, weil das geht ja nicht. Oder der schaut aus, der ist müde oder wie auch immer. Und dann muss man damit umgehen können. Oder der mag es auch nicht. Der mag einfach nicht vor Kamera stehen. Und da muss man auch das Gespür entwickeln.
Ich meine, du weißt, was die besten Videos sind. The Making of. Wir haben leider kein Video produzieren können. Deswegen haben wir nur ein Video über das nicht produzierte Video.
Genau.
Und das sind die einzelnen Gründe, warum es jetzt geworden ist. Ganz ehrlich, das sind die besten Videos.
Die Kamera zu Boden oder wurde jemand krank oder fiel in Ohnmacht. Ja.
Genau.
Aber da brauchen wir schon ein Gespür. Da habe ich schon oft, das sind meistens Techniker, mit denen ich zu tun habe. Die sind nicht immer die eloquentesten. Da bin ich schon froh, dass wir ein sehr gutes Interview hinbekommen. Und wenn ich die Person fotografieren darf, da schon viel erreicht. Video ist dann schon oft eine Grenze, wo man dann auch im Gespräch spürt, lieber ohne mich.
Ja.
Aber die meisten Success Stories sind begleitet von einem Kurzvideo, wo die Top 3 Fragen aus einem Interview, ich dann nochmal kurz abfilme vor einer Anlage oder so. Aber es gelingt nicht immer.
Machst du dann auch eine Version oder jetzt in diesem konkreten Beispiel hast du dann auch verschiedene Versionen, je nachdem, wo ich in der Customer Journey bin, dass du mich abholst mit verschiedenen Texten, also mit leicht variierten Texten, gleiche Story, aber ein anderer Fokus, ein anderer Schwerpunkt, um quasi aus der Content-Erstellung, die ja aufwendig ist, verschiedene Varianten zu erzeugen.
Wir reden gerade über KPIs im Marketing, was an und für sich ein sehr komplexes Thema ist. Aber das K bei KPI steht für uns für Klarheit. Und wir wollen, und das ist jetzt eine sehr gute Frage, die du stellst, wir wollen nicht nur einmal ein Content-Piece erstellen, veröffentlichen in unterschiedlichen Formaten und dann tschüss, sondern wir haben uns vorgenommen, dass wir Content recyceln. Ich kann zum Beispiel die Success-Story von Dettwiler. Da habe ich meistens zwischen 5 und 10 Bilder und nur 4 werden verwendet. Aber die 6 anderen, die freigegeben sind, die gar nicht nutzen. Oder bei Netstal, das war die zweite Erfolgsgeschichte, die ich geschrieben habe, die sehr, sehr gut angekommen ist. Da tut sich jetzt gerade wieder was. Also es ist ein Grundnetz da nochmal reloaded zu machen. Ich greife die erste Story auf und ich hänge die nächste Geschichte dran. Aber wir haben es zum Schwerpunkt gemacht, auch um, wie du vorher gesagt hast, es ist sehr viel Aufwand, sehr viel Stress, ist, Inhalte zu generieren. Immer, also weg davon zu kommen, dass es A, immer neuer Inhalt sein muss. Man kann bestehende Inhalte nochmal recyceln, mit einem anderen Schwerpunkt, mit einer neuen Studie belegen, mit anderem Bildmaterial, anderer Perspektive. Das zweite ist mehr sind Tools, um zu nochmal kann, um Content zu recyceln. Oder eine Story nochmal neu aufzugreifen, sag, okay, das Material wurde in der Form noch nicht verwendet, wir spielen es nochmal so aus.
Okay. Und am Ende das Lookbook, also das finde ich auch eine geniale Idee, dass ihr quasi dann alles zusammen kumuliert habt und das im Fall dann auch gedruckt. Also ich habe
genau,
das richtig verstanden. Gedruckt und physisch als wirklich
als wertig,
das kann man hochwertig, das kann man überreichen. Ja. Und das spielt ja auch eine ganz tolle Rolle, dass man sowas.
Genau. Also das kam auch aus dem Team, die Idee mit dem Lookbook, einfach die Success Stories damit reinzugeben, weil die erzählen eigentlich die Geschichte, was Geber gut kann und wie wir in der Lage sind zu unterstützen. Und zwar auf einer Ebene, die für das Publikum, die das Lookbook sich anschaut, greifbar ist. Ich erkenne dieses Problem oder das habe ich auch mal gehabt. Und die vergleichen ja. Also die Herausforderungen in der industriellen Automatisierung, das ist nicht so, dass es da 140.000 verschiedene gibt. Es ist immer sehr, sehr, sehr ähnlich, die Problemstellung. Und dann liest man solche Geschichten und denkt mir, wenn es mal wieder passiert, dann denke ich, okay, genau, das ist die Mechanik.
Ihr bedient nicht nur den Dachmarkt, sondern auch weltweit.
Genau.
So, also stellt sich die Frage, wie kriegt ihr es hin mit der Umwandlung zunächst einmal in Sprachen, dann auch in unterschiedliche Kulturkreise und die Autonomie der einzelnen Marketingabteilungen in den Regionen. Wie geht ihr mit dieser Fragestellung um?
Wir sind da noch nicht sehr, sehr weitergeber in das Automation. Also der Marketing-Schwerpunkt ist in Österreich, Deutschland, würde ich sagen. Wenn wir eine Niederlassung haben, die Marketingfunktionen haben, dann gibt es einen Grund. Und der Grund ist, weil die Leute sich lokal am besten auskennen.
Eben.
Deswegen gibt sie.
Eben.
Und wäre es fahrlässig oder ein großer Fehler, denen zu sagen, was zu tun ist. Ich kann einen Rahmen vorgeben im Wording, ich kann einen Rahmen vorgeben bezüglich Visuals, ich kann einen Rahmen vorgeben bezüglich Corporate Design, wie Geber tickt, wie Geber spricht. Aber dafür sind die dann vor Ort da. Was wir schon angefangen haben, ist international in den Austausch zu gehen. Weil auch da glaube ich nicht, also wir haben eine Person oder zwei Personen in China und Shanghai, wir haben vier Personen in Deutschland und der Rest ist in Österreich, im IST. In Amerika bauen wir gerade etwas auf. In Frankreich und in Italien arbeiten wir mit einer kleinen, feinen PR-Agentur, die da die Inhalte mitmacht, weil es ist meistens eine One-Man-Show. Aber wir gehen schon in den Austausch und das ist nicht so, dass die Zentrale, das ist ein Elfenbeinturm ist und das verteilen wir, und das ist so die Botschaft, die alle glauben müssen, sondern wir holen uns ein vom Kollegen in Japan oder auch vom Kollegen in China, sondern erzähl mal, wie du Marketing machst, weil ich schließe nicht aus, dass wir von dir lernen können. Erzähl mal, wie sind die Mechaniken, was funktioniert bei euch, was funktioniert nicht gut. Und so entsteht dieser Austausch.
Das ist ja eine Chance. Wenn du quasi inhaltliche Vorschläge machst und sagst, ihr könnt es verwenden, ihr könnt es auch verändern, aber gebt uns Feedback, was bei euch gut läuft.
Genau, das ist der Deal sozusagen. Wir stellen Inhalt zur Verfügung, dann braucht es Lokalkolorit, damit es lokal auch ankommt. Und im Gegenzug, sagen wir, erzähl mal, was macht ihr im Marketing, was sind die Pläne, wie geht's hier vor, was sind die Schritte? Und das geht bis zu bestimmte Prozesse oder Techniken oder Tools. Ja, das muss nicht immer Inhalt sein und Strategie, sondern da sind wir zwar am Anfang, aber der Austausch ist wichtig. Mhm. Und es ist auch wichtig, in einer zentralen Funktion und auch als Leiter Marketing sich da einfach zurückzunehmen. Also ich sehe das mit sehr viel Demut und mit sehr viel Respekt. Ich fahre auch zu Kunden und habe oldschool die Kamera mit dabei und liege öfters am Boden und fotografiere. Und das finde ich die ehrliche Arbeit. Das gebührt dem Kunden, das gebührt auch dem Marketingteam.
So, am Ende des Tages willst du mit deinem Content auch Leads generieren. Das heißt, was funktioniert und was war der absolute Flop an Kanälen und an Inhalten? Und wie geht ihr überhaupt vor bei der Lead-Generierung und dann auch Qualifizierung, anschließenden Qualifizierung?
Ja. Das machen wir noch nicht so lange. Ich habe vorher eine Kampagne erklärt für Handbediengeräte, diese HMI, Human Machine Interface. Was funktioniert gut? Jeder versucht jetzt Content zu erstellen, der relevant ist. Es ist dieser Content, der Themen beinhaltet, wo die Person was damit anfangen kann. Und das ist wie wenn man Gold sucht, ja, das dauert sehr, sehr, sehr lange mit dem Sieb, da muss man lange dran arbeiten. Und irgendwann gibt es diese Golden Nugget, und dann muss man lernen und das aufgreifen. Was funktioniert gut, das sind nach wie vor die Success Stories, die wir haben, die bieten wir fast auch noch an. Was funktioniert gut, sind Tipps, Anleitungen, so schrittweise Anleitungen. Wir haben auch immer einen Blogartikel geschrieben.
Die ich mir dann runterladen kann.
Genau,
also
genau.
Auf in irgendeiner Art von Registrierung, wo ich
genau.
Die Adresse eingebe,
genau.
Oder was ist
genau.
Der übliche Weg?
Genau. Also mir überlegen, ob ein Content, ob es rechtfertigt, eine E-Mail abzugeben. Natürlich wollen wir neue Leads, neue Kontakte. Idealerweise ist es so, aber mittlerweile entsteht auch bei anderen Unternehmen sehr viel Content und muss man ein bisschen vorsichtig sein mit der Latte, wo man sie hinlegt, wofür verlange ich eine E-Mail-Adresse. Aber wenn dann jemand seine E-Mail-Adresse hinterlässt, also auf LinkedIn hat er gesehen, wir promoten da ein Whitepaper und einen Blogartikel, der geht dann auf der Website und dort darf er nur an das Whitepaper ran, wenn er die E-Mail-Adresse hinterlässt oder sie.
Bekannter Prozess eigentlich.
Genau, bekannter Prozess. Und dann liegt der Lead immer zuerst einmal im Marketing, der wird dann eine Zeit lang bespielt. Zu demselben Thema bekommt er oder sie unterschiedliche Inhalte. Wir schauen, wie er oder sie reagiert. Gibt es ein Punktesystem dahinter, pro Schritt, pro Reaktion, so viele Punkte. Und ab einer gewissen Punktezahl geht der Lead dann in den Vertrieb.
Also ihr habt eine Marketing-Automation-Lösung.
Genau.
Und die ist angebunden an das CRM-System, ja. Genau. Sodass man alle diese Informationen dann verfügbar hat.
Lead
entscheidet Marketing, wann ist, kann ich das, ohne mich lächerlich zu machen, an Sales übergeben.
Genau.
Nicht, dass die Kollegen sauer sind.
Wir haben das gemeinsam entschieden. Das Schöne bei Keber und das Automation ist, dass Marketing und Vertrieb im selben Kreis sind. Das sind nicht zwei Abteilungen. Wir haben die Kreise zusammengelegt, weil das derselbe Purpose ist. Wir müssen den Kunden so gut wie möglich verstehen. Kommunikation
seid weiter als andere, aber ihr seid genau da, wo es hingehen muss und wo alle hingehen müssen. Sehr gut.
Ich kenne es auch. Also die Riesengraben zwischen Vertrieb und Marketing, die gibt es bei Keber überhaupt nicht.
Das ist schön zu hören.
Das ist schön zu hören.
Haben wir Schritte gemacht, ja. So, jetzt haben wir eine Reihe von Sachen durch. Touchpoints. Welche Touchpoints in der Customer Journey sind für dich besonders wichtig? Also du hast gesagt, okay, wir sind in LinkedIn, wenn das irgendwie auftaucht. Habt ihr irgendwie mit Custom Audiences Erfahrungen? Habt ihr, wie findet ihr eure Zielgruppe, wenn ihr Inhalte dann auch versucht, unter die Leute zu bringen?
Also wir generieren neue Kontakte auf Messen. Da versuche ich auch einen Schwenk zu machen, dass wir Messen nicht nur besuchen, um bestehende Kunden zu bewirten und zu unterhalten und in den Austausch zu gehen, was sehr, sehr wichtig ist. Gerade bei Key Accounts, aber auch die Messen zu nutzen für neue Akquise, für neue Kunden, für potenzielle Kunden und die dann zu bespielen. Das Thema Daten kaufen, das hat nicht so gut funktioniert, das haben wir eine Weile gemacht. Ich glaube, das ist ziemlich out. Man gibt Geld und kriegt dann sehr, sehr fragwürdige Qualität. Das verlassen wir. Und wir versuchen, Leute auf LinkedIn anzuschreiben. Wir haben einen Sales Navigator Ansatz. Dort tasten wir uns gerade daran, dass der Vertrieb in Sales Navigator aktiv ist. Dort versucht Leute anzuschreiben, zu kontaktieren, auch mit den Inhalten, die wir erstellt haben, um dann zum Lead zu kommen.
Mhm.
Genau.
Hast du Meta, also Facebook und Insta, kategorisch ausgeschlossen oder planst du eventuell mal zu testen, ob du dort mit Custom Audiences eventuell arbeiten kannst? Ich meine, die Leute sind privat drin.
Ja, ja.
Denn es ist durchaus üblich, da auch mit B2B-Inhalten zu kommen.
Absolut, absolut. Ich glaube auch, wir sind, also bei CRM gibt es Stimmen, die sagen, naja, wenn es keine Firmen-E-Mail-Adresse ist, dann fliegt der Kontakt raus. Ich glaube, man soll auch private E-Mail-Adressen zulassen, weil Leute sind da privat unterwegs und die kennen
wir das jetzt schon für so einen Scheiß, mal ganz ehrlich. Ja, muss ja ein Interessent sein.
Eben. Also der hat das nicht juxhalber gemacht, weil er sonst keine Hobbys hat. Also nehme ich den sehr wohl ernst. Es war halt zufällig seine private E-Mail-Adresse, die er eingegeben hat, aus was für Grund auch immer. Also ich glaube, dass die Grenzen verwässern, verschwinden nicht, aber verwässern, damit die absolut bei dir ist. Ja, das ist auch, wie ich mit Themen umgehe. Die fangen an, auf Facebook mehr Business zu bringen und auf LinkedIn wird es ein bisschen sozialer, dass Leute privater über sich erzählen. Wir haben da Erfahrung gemacht in der Keber-Gruppe, jetzt nicht spezifisch bei Keber, das Information eher mit Lehrlingen, die anzuschreiben. TikTok auch, da haben wir mal ein Projekt gehabt mit Lehrlingen. Ich weiß jetzt nicht, wie das ausgegangen ist oder welche Details es da gibt, aber wir haben eine Facebook-Seite, wo wir eher darüber erzählen, wie ist Keber so als Unternehmen. Eher Low-Level, eher auch für die Community, lokal, wie tickt das Unternehmen, aber nicht die Produkte, die betreiben wir.
Ja, wollen wir ausprobieren, dass man ein bisschen Erfahrung sammelt in den verschiedenen Medien. Und das letzte Medium ist ein sehr altes Medium, nämlich Print. Das heißt also,
Im Maschinenbau werden ja auch noch Zeitschriften gelesen manchmal. Mhm. Was sind da eure Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit etablierten Verlagen, die also in regelmäßigen Abständen Zeitschriften drucken?
Das ist sehr schwierig. Also ich bin oldschool, ich habe Sprachwissenschaften studiert und bin ein Schreiberling sozusagen. Und BR hat ziemlich gelitten. Auch wie BR gesehen wird, hat zum Teil damit zu tun, wie bestimmte Redakteure agieren. Und es gibt immer noch, dass Redakteur und Anzeigenverkäufer gleichzeitig erscheinen. Und das ist für mich ein No-Go. Das Gespräch findet bei mir nicht statt. Also ich trenne das ziemlich hart und habe dadurch nicht mehr Freunde. Das heißt, Anzeigen haben wir ziemlich runtergefahren, weil wir auch spüren, dass Print immer weniger relevant ist. Das sagt der Vertrieb, also Print-Sachen, das ist schwierig. Bei den gedruckten Magazinen, glaube ich, ist es im Moment ein unglaubliches Rennen um richtig gute Inhalt, richtig einzigartige Interviews mit dem einen Bild von Person X, der gerade das macht, und das verdient eine ganz klassische Einseiter. Und das ist schwierig. Also da sehe ich auch, also viele Redakteure bemühen sich dann auch, die sagen, hey, weil das Thema, was ich vorher erzählt habe, der Ask Your Answer, mache ich mit den Redakteuren auch. Ich sage, lass uns mal über neue Produkte und so weiter. Ich sage, was sind deine Fragen? Auf welche Fragen kriegst du keine Antwort? Und wo tust du dich schwer, ein Gespräch anzufangen? Aber das ist Knochenarbeit.
Gibt's noch irgendwas, was du noch nicht gesagt hast? Du hast sehr, sehr viel gesagt. Dafür danke ich dir auch. In Richtung von Marketingmanagern, die zu unseren Lesern und Leserinnen gehören.
Ich möchte gerne einen Aufruf machen, mutig zu sein. Ich weiß, die Märkte gehen rauf und runter. Es gibt viele Unternehmen, denen geht es nicht so gut. Viele Leute im Marketing sind dadurch ein bisschen vorsichtig geworden. Sie wollen nicht auffallen, weder positiv noch negativ. Das heißt, sie verlieren ein bisschen Ecken und Kanten, werden rund. Aber die Ecken und Kanten, die brauchen wir jetzt. Ich möchte aufrufen, dass wir neugierig bleiben. Ich sehe sehr viele Risiken, aber ich sehe auch sehr viele Chancen gerade am Markt. Ich sehe es gar nicht so negativ. Und ich möchte auch aufrufen, an der Kreativarbeit da dran zu bleiben und an sich selbst zu glauben und nicht so sehr zu verlassen auf irgendwelche fancy Tools, die tatsächlich sehr, sehr viel können. Aber ich glaube, alles, was in Richtung Witz oder Schmäh, wie wir in Österreich sagen, geht, alles, was in Richtung Humor geht, alles, was in Richtung Tiefe geht, was in Richtung spüren geht, wo es menschlich wird, das können nur wir und das sollten wir noch eine Weile für uns behalten.
Das ist ein wunderbares Schlusswort, Philipp. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Alles Gute.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.